Guten Tag, willkommen bei «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Heute geht es um das Sjögren-Syndrom. Daria Aigner, du hast das Sjögren-Syndrom. Wie erklärst du jemandem, der sich nicht damit beschäftigt, was das ist?
Grundsätzlich ist es eine Autoimmunerkrankung, die vor allem Speicheldrüsen und Tränendrüsen betrifft.
Ja. Und was sind deine Symptome? Wie merkst du es?
Wenn ich mit dem Medikament gut eingestellt bin, merke ich zum Glück eigentlich praktisch gar nichts. Wenn es mir nicht so gut geht, dann komme ich vor allem Gelenkschmerzen über, mehr Müdigkeit und so rote Pünktchen vor allem am Bauch.
Professor Dr. Stefan Gadola, du bist Chefarzt Rheuma und Schmerz am Bethesda-Spital zu Basel. Ist das eine typische Schilderung von der Daria?
Es ist nicht ganz typisch. In den Kriterien für die Diagnose vom Sjögren-Syndrom spielen vor allem Trockenheitssymptome eine Rolle, vom Maul und von den Augen, aber auch an anderen Orten. Und Daria, ihre Symptome sind eigentlich, gehören schon zu den Komplikationen von einem längerjährigen Sjögren-Syndrom. Aber ich habe extra auch Daria gefragt für heute, damit man begreift, dass Sjögren-Syndrom im Wesentlichen genau das ist, was Daria gesagt hat, also eine Autoimmunerkrankung von der Speicheldrüse, auch von der Tränendrüse. Aber die Symptome müssen nicht zwangsläufig immer Trockenheit einschließen, auch wenn das in den Kriterien drin ist.
Wir reden über die verschiedenen Symptome, was das Sjögren-Syndrom im Körper macht und welche Therapien und Medikamente nützen. Danke, sind ihr da. Und danke auch für eure Rückmeldungen zu den anderen Rheuma-persönlichen Episoden. Zum Beispiel letzte zu der Episode über Fatigue. Eine Dame aus Basel hat geschrieben, sie ist 77 und sie hat geschrieben, die Tipps aus dem Podcast liefern sicher guten Gesprächsstoff bei ihrem nächsten Treffen in der Basler Rheumatoide Arthritis-Gruppe. Sie findet auch die eigene Einstellung zu «Es ist so, wie es ist», ohne es schwieriger zu verdrängen, hilft ihr sehr. Das sei sicher entscheidend. Und sie sind sehr zufrieden mit ihrem auch manchmal eingeschränkten Alltag. Sie finden, das glückliche Leben ist doch durchaus möglich, auch wenn es ab und zu schwierige, schmerzhafte Phasen gibt und OPs zum Beispiel zu unpassenden Zeiten. Es ist schön zu hören, wenn der Podcast auch zu Gesprächen anregt. Die Rückmeldungen könnt ihr uns immer schreiben auf kommunikation@rheumaliga.ch. Stefan, du hast vorher gesagt, das Sjögren-Syndrom eben mit diesen trockenen Augen, aber es muss nicht nur sein. Was macht denn das Sjögren-Syndrom im Körper?
Also, was es genau im Körper macht, warum zum Beispiel Müdigkeit Hauptsymptom ist, wo 3/4 der Patientinnen sehr stark leiden darunter, das weiß man noch nicht so genau, sonst könnte man vielleicht etwas dagegen machen. Man versteht auch nicht wirklich, warum Trockenheit so prominent ist. Natürlich sind Speicheldrüsen betroffen und auch Tränendrüsen. Aber warum denn die Patientinnen wirklich eine Trockenheit haben, ist nicht ganz klar. Und ich sage das darum, weil es eben doch Patientinnen gibt, die ein ausgeprägtes Sjögren-Syndrom haben und keine Trockenheit eigentlich. Oder? Und auf der anderen Seite sehen wir sehr viele Menschen, die zu uns kommen mit der Frage nach Sjögren-Syndrom und die an Trockenheit leiden und die kein Sjögren-Syndrom haben und die eigentlich morphologisch, also anatomisch normale Speicheldrüsen haben. Wir verstehen es nicht ganz. Es ist irgendetwas Funktionelles.
Ist eigentlich auch noch interessant, weil es jetzt nicht so ein bekanntes Syndrom ist und dass die Leute gleich mit dieser Vermutung zu euch kommen.
Ja gut, das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass heute gegoogelt werden kann. Und wenn man jetzt sucht oder nach einer möglichen Erkrankung, die einen betrifft und man gibt ein trockener Mund, dann kommt ziemlich schnell Sjögren-Syndrom. Oder? Und das ist natürlich trockener Mund, trockene Augen, das ist extrem häufig in der Bevölkerung.
Was sind denn so typische Symptome beim Sjögren-Syndrom?
Ja gut, also Trockenheit ist schon ein sehr typisches Symptom. Oder? Darum ist es ja auch das Kennzeichen von dieser Erkrankung. Aber eben auch die Müdigkeit ist ein sehr wichtiges Symptom, das sehr viele Patientinnen betrifft und das für Patientinnen zum Teil fast noch mühsamer ist als Trockenheit. Und dann kommen eben mögliche Komplikationen an verschiedenen Organen. Oder? Und dort müssen wir dann auch medikamentös eingreifen.
Zu einem Medikament kommen wir nachher auch noch. Du hast schon gesagt, wegen der Müdigkeit, eben chronische Erschöpfung ist häufig ein Thema. Wieso spielt das dann einen Zusammenhang?
Also es lässt vermuten, dass die Mechanismen, von der Speicheldrüse eben betreffend auch dann indirekt zu der Müdigkeit führen. Also die, man findet ja in der Speicheldrüse von Sjögren-Patienten sehr viele weiße Blutzellen, B-Lymphozyten sogenannte, und die sind sehr aktiv, die werden angetrieben. Und man kann sich vorstellen, dass halt Produkte, die dort entstehen, auch eine Fernwirkung haben auf das zentrale Nervensystem und Müdigkeit auslösen. Das ist eine mögliche Erklärung.
Wenn wie der Körper irgendwie verschieden zusammenspielt auch.
Bei der Daria jetzt, oder Daria, du hast eigentlich nie gross an Müdigkeit gelitten. Du hast manchmal Phasen gehabt, aber das ist nie ein wichtiges Symptom gewesen, obwohl bei ihr auf immunologischer Ebene die Erkrankung sehr aktiv war.
Aber bei dir ist es nicht so ausgeprägt bei der Erschöpfung, aber du hast ja schon auch den Alltag ein bisschen angepasst, zeitweise oder mit der Energie.
Also ich habe ja im 20er-Titel, das ist eigentlich ja so das Schlimmste gewesen bis jetzt, als ich eine Nierenentzündung bekommen habe. Und dort eben vorher hatte ich schon etwa 2 Monate immer das Gefühl gehabt, irgendetwas stimmt nicht. Ich hatte aber nicht Schmerzen gehabt. Es wäre wie so ein einfacher gewesen, hätte ich irgendwie Bauchweh gehabt. Dann kannst du zum Arzt sagen, Bauchweh. Und ich habe einfach so gemerkt, irgendwie etwas stimmt nicht. Und am Schluss, ist dann eben das ganze Spital und alles, Medikamente einstellen. Und dort habe ich dann schon, ich glaube, etwa fast 2 Jahre lang, habe ich etwa 20% reduziert beim Arbeiten. Und zwar bin ich vor allem jeden Tag eine Stunde früher heim. Also ich habe nicht den Tag mehr frei gehabt, das hat mir nichts gebracht. Aber so ab 3 habe ich wie nicht mehr so mögen. Und dann bin ich am 4 Jahr heim. Ja.
Muss man vielleicht dazu sagen, dass Daria ist natürlich auch von der Persönlichkeit jemand, der immer extrem positiv ist, oder? Und viel Energie hat, ich glaube auch von Natur aus. Und die Episode, die du ansprichst, ist natürlich die gewesen, wo dann eben die Sekundärkomplikationen gekommen sind, die immunologischen. Also, und das war dann ziemlich eine heavy Zeit gewesen, weil sie hat dann auch starke Medikamente bekommen.
Dazu auch zu sagen, dass du so gut Bescheid weißt, Stefan, du bist der Immunolog von der Daria und darum kennst du den Fall so gut. Ihr könnt auch mit eurer Fachperson beim Rheuma persönlich Podcast dabei sein. Schreibt uns einfach auf kommunikation@rheumaliga.ch und dann laden wir euch sehr gerne hier im Podcast ein. Das ist dort Nierenentzündung, kann man so sagen. Oder du wirst es anders sagen dann.
Ja, also, es ist eine Entzündung, die in der Niere stattfindet. Genau. Also, ich mag mich noch genau erinnern an den Tag. Es war ein Sonntag. Am Morgen um 8 Uhr hat mir Tari angerufen und gesagt, sie sei jetzt auf der Notfallstation vom Kantonsspital Aarau. Sogar schon seit dem 5 Uhr Morgen mit geschwollenen Beinen. Mhm. Und die Form von Nierenentzündung nennt man Glomerulonephritis. Und bei ihr ist es so, dass dann doch sehr viel Eiweiß über die Nieren verloren gegangen ist. Und dann hat es Wasseransammlungen gegeben und auch die Nierenfunktion ist vorübergehend, hat sich verschlechtert, oder? Und dann hat man müssen relativ aggressiv behandeln.
Und wieso ist das Sjögren-Syndrom ist ja vorher schon rum gewesen, wieso ist dann plötzlich die Entzündung in den Nieren passiert?
Ja, das ist ja so, bei Daria eben auch ein spezieller Fall. Also eigentlich schon, als ich sie kennengelernt habe als Patientin, war klar gewesen, dass sie eine relativ starke Immunaktivierung hat. Und man hat in den Blutuntersuchungen immer gesehen, dass da etwas abläuft. Und sie hat aber klinisch eigentlich keine Symptome gehabt. Und mit dem Medikament, das wir heute zur Verfügung haben, oder das wir damals zur Verfügung hatten, wäre es eben nicht ratsam gewesen, dass man so eine Patientin behandelt, zu früh behandelt, weil die Gefahr dann sehr gross ist, dass es relativ schnell wieder zu einem Rezidiv kommt. Also dass es dann einfach wieder einen Schub gibt nach ein paar Monaten. Also dass es vorübergehend besser wird und dann wieder kommt. Und das haben wir ja auch ausführlich besprochen immer. Und gesagt, okay, im Moment immer noch nicht behandeln, man wartet. Und dann ist es dann halt eines Tages relativ akut passiert. Mhm. Und dann haben wir behandelt und dann ist es aber auch nachher wieder gut geworden.
Ja, es ist schon auch eine Art ein Wendepunkt wahrscheinlich war für dich, wo du nachher auch mehr Medikamente arbeiten hast, oder?
Ja, also ich habe ja im 19. Jahr hatte ich ja noch die Speicheldrüsenentzündung, Parotitis, einmal gehabt. Und dort hatte ich nachher schon ein bisschen Medikamente gehabt, aber das ist dann schnell wieder weg. Und nachher, seit dem Spitalaufenthalt dort, habe ich jetzt regelmässig Medikamente, aber eigentlich meistens sehr gut eingestellt.
Ja, also eben Parotitis, die Speicheldrüse kann natürlich einmal stark entzünden Und dann tut man das, das ist eine lokale Komplikation, die man behandelt, oder? Aber ich muss noch sagen, bei der Daria, bevor es mit den Nieren losgegangen ist, hat sie ein paar Monate vorher auch auf der Haut Symptome gehabt. Die sind sehr diskret gewesen, aber retrospektiv ist das im Prinzip der gleiche Vorgang gewesen, wo dann später an der Niere gekommen ist. Und das ist dann bei ihr auch noch später, wo du nochmal einen Schwupp gehabt hast, ist das auch nochmal so ein Hallmark oder ein frühes Warnzeichen, das dann gekommen ist.
Das erste Anzeichen, wenn ich Punkte bekomme.
Die roten Punkte, die du vorher gesagt hast.
Ja, und also die beißen dann nicht, die brennen nicht, die sind nach zwei Tagen wieder weg und kommen halt dann wieder und gehen wieder weg. Mhm. Und wenn sie immer mehr werden, dann muss ich breiten.
Und was sind es denn für Medikamente, die dich unterstützen?
Also zum einen Immunsupprimierung, dann das Cortison sind wir immer am Reduzieren, aber noch nicht ganz weg. Und dann hatte ich ab und zu noch eine Infusion, die eben die B-Zellen, die er angesprochen hat, minimiert, oder?
Ja.
Das richtig?
Yes, eben, das sind, die B-Zellen sind offensichtlich sehr wichtig bei dieser Erkrankung. Und es gibt Medikamente, die einfach quasi wegbombardieren. Und das ist der Stand 2020, haben wir eigentlich nur die gehabt. Und man hat aber gewusst, dass wenn man das macht, dann kommen die Zellen wieder relativ schnell. Und wir haben sie dann müssen machen im 2020. Und es ist dann in der Tat nach 3 Monaten wieder gekommen. Also ein relativ schnelles Rezidiv. Und dann haben wir aber die Möglichkeit gehabt, dann haben wir können ein anderes Medikament dazugeben, wo noch die Zellen auf eine andere Art bremst hat. Und seither ist es eigentlich dann nur noch besser gegangen. Und dann ist es wirklich noch ein bisschen in Remission gewesen und keine Symptome gehabt. Und, ja, und dann hat es noch auch Tabletten, die sie muss nehmen muss, wo das Immunsystem noch von einer anderen Seite her ein bisschen bremsen, weil die B-Zellen interagieren mit anderen Immunzellen, die sie dann angetrieben werden. Oder? Und man tut von beiden Seiten ein bisschen bremsen, damit das einfach auf einem Level ist, wo vertragbar ist und nicht zu Komplikationen führt.
Und also das Sjögren-Syndrom gilt ja nach heutigem Stand vom medizinischen Wissen als unheilbar. Du hast ja vorher gesagt, aber man weiß einfach vieles noch nicht. Es gibt verschiedene Therapien und Medikamente. Was sind auch so Punkte, wo du sagst, das ist gut, das empfehle ich wirklich, um das anzugehen?
Man muss zuerst einmal unterscheiden eben in Patienten, die man kann oder sollte behandeln mit Medikamenten. Und dann Patienten, die man nur symptomatisch behandelt. Und das ist der grosse Teil der Patientinnen eigentlich. Also Trockenheitssymptome haben wir keine bekannten Medikamente oder zugelassenen Medikamente, die effektiv etwas machen gegen Trockenheit. Also dort tut man symptomatisch mit Augentröpfchen, Augengel, Mundgels, Mundsprays und so weiter behandeln, Vaginalgels und so weiter. Und gegen Müdigkeit kann man eben nicht viel machen. Eine schärfere medizinische Behandlung mit immunsuppressiven oder immunaktiven Medikamenten kommen eigentlich erst dann in Frage, wenn es Komplikationen gibt.
Und ich glaube, Daria, du hast nicht so starke Symptome. Stefan, du hast ja gesagt, Daria, du bist sehr positiv. Als ich mit dir aber auch so geredet habe, was du denn so für Medikamente oder so nimmst, du hast ja schon auch einen Plan, wenn wir so anschauen, die Woche, was du alles musst nehmen musst. Kannst du mal erzählen?
Also Medikamente nehme ich auch morgen und Zobig. Ich weiß gar nicht, am Morgen sind es etwa 5 Tabletten und Zobig, glaube ich auch. Nur mit den Vitaminen dazu. Genau. Sonst, ich trinke, glaube ich, grundsätzlich viel. Und ich glaube, das ist etwas, was ich schon lange so mache, bevor ich das auch gewusst habe. Das ist, und ich glaube, du hast so gewisse Sachen, die für dich selber wie normal sind und im Nachhinein checkst du vielleicht, vielleicht ist das auch weg dem. Ich mache zum Beispiel auch eigentlich immer so 10 Minuten Powernap über den Mittag. Keine Ahnung, ob ich das sonst würde machen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, und sonst, aber also wenn es mir gut geht, ist im Alltag aber auch ganz normal.
Also das Symptom und Erleben von der Krankheit ist ja wirklich sehr verschieden. Hast du auch etwas mal ausprobiert, wo du gemerkt hast, nein, das liest man so, das könnte man machen, aber bei mir hat das jetzt nichts genützt?
Ja, also was ich mal gemacht habe, ist Lymphdrainage. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr, immer mal ein paar Wochen. Und das hat wie nichts gebracht. Ja, und was ich mal gemacht habe, was mir sehr viel gebracht hat, ist noch das Mentalcoaching, einfach einmal. So ein bisschen, um gewisse Sachen, die also, ja, ich hatte recht lange Schwellungen gehabt von der Speicheldrüse, obwohl sie gut funktionieren. Aber da bin ich halt eben, 2023 und das etwa sieben Jahre lang gehabt, glaube ich, die Schwellungen, ohne dass es eben Trockenheit gemacht hat. Und das findest du in diesem Alter halt schon nicht immer so cool. Ja, und um so ein bisschen, das vielleicht mal einen anderen Blickwinkel gesehen. Weil, als ich deine Hirnentzündung hatte, wäre ich froh gewesen, es wäre nur noch ein bisschen geschwollen. Und sonst, ja, sonst wäre es gut. Genau. Und was ich auch mache, das ist halt auch ein bisschen unbewusst, gerade beim Sport oder wenn ich Durst habe, mal kein Wasser dabei, dann tue ich die Speicherdrüse ausdrücken.
Ich schaue dich gerade mit grossen Augen an. Wie machst du das?
Ja, so wie massieren. Und dann kommt eben Speichel ins Maul. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen grossig.
Also das kann man schon erklären. Bei ihr. Ja, ja. Oder wenn man einen Ultraschall macht von der Speicheldrüse, wo ja auch eine sehr gute bildgebende Methode ist, auch für die Diagnostik, um zu schauen, ob jemand ein Sjögren hat. Wenn er langjährige Symptome hat, hat er eigentlich Veränderungen, die man sieht in der Ohrspeicheldrüse. Und bei der Daria sind die Veränderungen sehr ausgeprägt gewesen. Und jetzt immer noch ausgeprägt, aber viel weniger. Man sieht ja auch, man sieht ihr nichts mehr an. Und sie hat eben die Periode, die sie angesprochen hat, da hat sie wirklich Hamsterbäckchen gehabt, kann man sagen. Gell? Und das ist natürlich belastend. Und im Ultraschall hat man gesehen, dass es da auch grosse Reservoir hat, also so wie zystische, also wie eine Zyste, mehrere Zysten. Und das ist, weil durch die Entzündung halt, gibt es wahrscheinlich auch Verstopfung oder Verengungen von diesen Drüsengängen und da kommt der Speichel nicht mehr raus, oder? Aber es ist nicht komplett zu und sie hat dann können mit gezieltem Druck auf die Speicheldrüse hat sie können eine Speichelinjektion quasi machen.
Ja.
Und das habe ich auch von anderen Patientinnen gehört. Also das
ist praktisch.
Einfach, man muss das positiv sehen. Du hast gesagt, die Zeit eben anfangs 20. Du warst 21, wo du gemerkt hast, dass du das Sjögren-Syndrom hast. Sehr per Zufall. Erzähl, also wie ist das?
Also ich habe hier mein Optometriestudium angefangen gehabt und dann haben wir halt mega viel die Augen untersucht.
Also Optometrie musst du vielleicht noch kurz erklären.
Ja, also ich habe Augenoptikerin gelernt und nachher, das ist eigentlich die Weiterbildung, früher der diplomierte Optiker, der dann eure Brille ausmisst, die Kontaktlinse anpasst, die Krankheit erkennt. Ja, genau.
Sehr per Zufall auch etwas mit Augen?
Augen, ja, genau. Und es ist eigentlich so, der eine Dozent hat dann mal gesagt, du, so wie deine Augen aussehen, so in deinem Alter ist eigentlich nicht ganz normal, weil wir schauen es halt sehr vergrößert an. Und dann bin ich einfach zum Hausarzt, weil er hat gesagt, ich soll mal auf Sjögren testen im Blut. Und das hat halt positiv angegeben. Und dann habe ich es eigentlich schon gewusst und habe hier aber noch kein Symptom gehabt. Erst etwa vielleicht knapp zwei Jahre später sind die Schwellungen ein bisschen gekommen.
Aber du hast immer schon viel getrunken, zum Beispiel auch?
Ich glaube es schon. Wahrscheinlich, ja.
Ja. Es sind ja 90% der Betroffenen sind ja Frauen. Stefan, wieso ist das so?
Also bei den klassischen Autoimmunerkrankungen ist das ein bisschen generell so, dass 7 bis 9 von 10 Patientinnen oder Betroffenen sind Frauen. Es gibt verschiedene Erklärungen. Es hat sicher auch etwas mit Östrogen zu tun. Auf genetischer Ebene weiss man, Frauen haben ja 2 X-Chromosomen. Und es gibt eine Gruppe von Genen, die auf dem X-Chromosom kodiert sind, also die dort lokalisiert sind und wo man schon gezeigt hat, zum Beispiel bei Lupus, dass die ein wichtiger Treiber sind von der Erkrankung. Und es gibt auch einen Zusammenhang mit Östrogen und der Aktivität von diesen Genen oder von den Genprodukten. Und dort hat man einen möglichen Zusammenhang, oder? Also das ist das Wahrscheinlichste. Aber es gibt natürlich möglicherweise 100 andere Erklärungen. Aber dort hat man immerhin 2 Sachen, die zusammenpassen und wo man auch in puncto Entwicklung von neuen Medikamenten dran ist.
Okay, immerhin positive Nachricht, auch müssen dran. Du hast jetzt Lupus erwähnt, aber bei vielen tritt das Sjögren-Syndrom auch als Begleiterscheinung von anderen Erkrankungen auf, zum Beispiel Lupus oder Rheumatoide Arthritis. Wieso ist das so?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ein primäres Sjögren-Syndrom, wo unabhängig und alleinstehend auftritt. Das primäre Sjögren-Syndrom kann auch assoziiert sein mit anderen Autoimmunerkrankungen. Da gehört zum Beispiel der Typ-1-Diabetes dazu oder die rheumatoide Arthritis oder die autoimmune Schilddrüsenerkrankung, Hashimoto. Dort reden wir eigentlich von 2 unabhängigen Autoimmunerkrankungen, die gehäuft zusammen auftreten. Und dann gibt es ein sekundäres Sjögren-Syndrom. Damit bezeichnet man eigentlich ein Trockenheitssymptom, das auftritt bei Patienten mit einer anderen bekannten Autoimmunerkrankung. Also wenn eine Lupus-Patientin oder eine Patientin mit Rheumatoid Arthritis plötzlich stark trockene Augen und das Maul entwickelt, dann redet man von einem sekundären Sjögren-Syndrom. Es ist aber nicht unbedingt vergleichbar mit dem primären Sjögren-Syndrom. Also bei diesen Patienten findet man zum Beispiel dann auch in der grossen Speicheldrüse jetzt nicht Veränderungen, die man bei einer Sjögren-Patientin findet.
Und wenn wir auch noch schauen, wie viele Leute in der Schweiz betroffen sind, man geht davon aus, etwa 15'000 Personen gibt es in der Schweiz mit dem Sjögren-Syndrom. Gibt es Zeichen, wieso dass man das überkommen kann? Kann man das steuern?
Eine familiäre Häufung von primärem Sjögren-Syndrom gibt es eigentlich in dem Sinn nicht. Es gibt aber durchaus gehäuftes Auftreten von anderen Autoimmunerkrankungen, also dass ein nahen Verwandter Rheumatoid Arthritis hat oder ein Lupus. Und das deutet dann auch darauf hin, dass doch einige Gene für mehrere Erkrankungen wichtig sind. Aber vielleicht der Hauptverdächtige oder die Hauptverdächtigen für die Entwicklung von einem Sjögren-Syndrom sind gewisse Viren. Allen voran zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus, wo man sehr häufig auch in der Anamnese hat bei diesen Patientinnen, wo man im Blut kann nachweisen, dass sie da noch aktiv sind. Und wo ein Virus ist, wo man auch bei anderen Autoimmunerkrankungen, allen voran jetzt zum Beispiel Multiple Sklerose, können zeigen, dass ohne das Virus passiert gar nichts. Aber das kann man nicht verhindern, weil 95% der Bevölkerung werden im Laufe des Lebens Epstein-Barr-Virus positiv sein. Oder? Also es ist ein Puzzlestück im Ganzen, aber es reicht nicht. Oder? Es braucht dann noch andere Faktoren.
Wir haben es vorher von der Diagnose gehabt, bei dir, Daria, aber es war Zufall gewesen, vor 13 Jahren, wo man das herausgefunden hat bei dir. Bei vielen geht es anscheinend wirklich lang, bis man es richtig feststellt. Du hast jetzt auch gesagt, Stefan, eben die verschiedenen Varianten, die es gibt, oder es ist dann gleich etwas anderes. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auch von einer Fehldiagnose?
Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich signifikant. Ich würde sogar sagen, wenn man die Diagnose einfach in der Praxis stellt, aufgrund von Trockenheit und aufgrund von den Kriterien, die jetzt existieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Das Problem bei den Kriterien, die aufgestellt werden und alle paar Jahre wieder erneuert werden oder verbessert werden, ist, dass es eigentlich Klassifikationskriterien sind, also es sind nicht diagnostische Kriterien. Es gibt eigentlich keine diagnostischen Kriterien für das Sjögren-Syndrom. Und Klassifikation heisst, dass man einen Krankheitstyp festlegt. Also jetzt bei der Daria hat man jetzt zum Beispiel festgelegt, das ist eine Autoimmunerkrankung, eine Autoimmune-Bindegewebserkrankung. Und dann aufgrund von den Klassifikationskriterien dann unterscheidet, ist es jetzt ein Lupus, ein Sjögren-Syndrom oder eine Rheumatoide Arthritis. Oder? Aber es sind keine diagnostischen Kriterien.
Daria, zu was für Fachpersonen bist du gegangen nach der Diagnose?
Ich bin zuerst bei den Endokrinologen gelandet, das einfach wegen der Drüse. Und die haben sie zuerst rausnehmen. Ich dachte, ich brauche sie noch. Ich einfach, wie sie geschult war. Und nachher bin ich dann zu den Rheumatologen gekommen. Ja, und dann noch Nephrologen, wo dann das mit den Nieren gekommen ist.
Und dann hast du mit dem Stefan noch den Immunologen. Das muss ich richtig sagen.
Ich bin Rheumatologe, Immunologe. Ja.
Also genau, also
ich habe das vor den Nephrologen gesehen.
Ja. Was ich auch gelesen habe, ist, dass man dann auch manchmal noch Augenärztinnen oder Zahnärztinnen ins Boot holt, damit die auch gut informiert sind, einem ja, auch entsprechend unterstützt. Ist bei dir auch so?
Also ich gehe einfach zweimal im Jahr in die TH. Die wissen auch Bescheid und schauen immer gut. Ja, und weil ich beim Augenarzt arbeite, gehe ich nicht zum Augenarzt. Aber es wird schon auch kontrolliert.
Also der Daria hat ja eigentlich diesbezüglich keine Probleme, die eine typische Sjögren-Patientin hat. Und es ist in der Rheumatologie ist es ja so, dass wir sind sehr ein interdisziplinäres Fach und wir arbeiten mit vielen Fachdisziplinen zusammen. Und Patienten, die dann auch schwere Komplikationen an den Augen können haben oder die brüchige Zähne entwickeln, Karies und so, da braucht es natürlich dann enge Zusammenarbeit mit diesen Spezialisten.
Es gibt anscheinend auch so verschiedene Meinungen zu so verschiedenen diagnostischen Methoden, so, zu den Untersuchungs- und Diagnosetechniken. Was erachtest du als Sinn und wertvoll, gerade zu den Lippenbiopsien?
Okay, bei den Lippenbiopsien ist für mich immer ein kontroverses Thema. Es gibt aber viele Kollegen, die das machen. Und ich persönlich mache es eigentlich nie, weil man hat andere Tests, die man anwenden kann. Also man hat natürlich die Anamnese und die Klinik, die müssen zuerst einmal einigermaßen stimmen. Und dann hat man heute auch bildgebende Verfahren von der Speicheldrüse. Das ist ja immerhin noch das Hauptorgan, das betroffen ist von dieser chronischen Entzündung. Und ich brauche sehr viel den Ultraschall. Man könnte auch ein MRI machen, aber es ist fast ein bisschen hypertroph. Also im Ultraschall sieht man die Veränderungen. Und dann hat man Laboruntersuchungen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann meiner Meinung nach kann man die Diagnose stellen. Das Problem von der Lippenbiopsie ist ganz einfach, dass es sehr häufig falsch positiv ist und es gibt eine falsche Diagnose. Also es ist viel häufiger positiv, als es Sjögren-Patienten gibt. Oder? Also als Beispiel, es gibt Studien, die das untersucht haben, die gezeigt haben, dass bis zu 15% haben eine Entzündung in der Lippenbiopsie und 8% haben eine schwere Entzündung. Und das Sjögren-Syndrom, wie du vorher erwähnt hast, das ist 0,25% maximal. Also man würde es massiv überdiagnostizieren.
Daria, du hast vorher gesagt, du bist ja in das Mentalcoaching gegangen. Mhm. Kannst du schon noch sagen, was dir schon noch geholfen hat, was du gemacht hast?
Ganz am Anfang hatte es den Blog, gehabt, wo mir schon auch ein bisschen geholfen hat. Und so ein bisschen schauen mit Kontaktpersonen. Und dort bin ich auch dann auf die Adresse von Stefan gekommen. Es ist also für mich so mega grundlegend wichtig, dass ich Leute habe, wo ich weiss, sie wissen, was machen, wenn es mir nicht gut geht. Weil sonst, wenn ja, blöd gesagt, auf einen Notfall gehst, die sind ja völlig überfordert mit der ganzen Diagnose, dann verständlicherweise. Ja, und sonst habe ich aber auch müssen lernen, dass ich nicht mehr googeln gehe. Das ein paar Mal gemacht und nachher war es heulende Elend. Weil es halt einfach Sachen auch zeigt, ja, wo es halt alles gibt und du nicht hast. Und ja, und dann schreibe ich es mir jetzt einmal auf und frage ihn. Und wenn er dann sagt, nein, das ist gut, musst du dir keine Gedanken machen, dann ist das für mich gut. Und dann, ja.
Der Blog, den du gesagt hast, das ist ein Sjögren-Forum.
Ja.
Genau, dort gibt es Tipps für Fachpersonen und Selbsthilfegruppen.
Ja.
Da muss man dazu sagen, das war eine grossartige Sache gewesen. Es hat weit mehr als 500'000 Einträge. Und es haben Patientinnen und Patienten von allen Teilen der Schweiz, auch von Deutschland und so, auch von anderen Ländern zum Teil, haben angefragt. Und es hat gut funktioniert, aber es ist immer an einer Person eigentlich gegangen, Brigitta Buchmann, wo das gemacht hat und mit IT-Support. Und Brigitta ist jetzt halt auch schon älter geworden und hat das jetzt abgegeben, Ende letztes Jahr. Und es hat noch keine Nachfolgerin oder Nachfolger sich gemeldet. Wären wir sehr froh drum. Darum ist es auf Pause gestellt im Moment. Mhm. Ja.
Aber ich finde auch, also ich bin auch darauf gegangen, es gibt ja gleich immer noch viele Tipps, zum Beispiel für Krankenkassen oder eben spezialisierte Fachpersonen, die man gleich auch dort dann überkommt. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Und dann gibt es von der Rheumaliga auch das Beratungstelefon. Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Gerade eben so Krankenkassen. Daria, was hast du für Erfahrungen gemacht, wie viel da dir geglaubt wird und gezahlt wird?
Eigentlich hatte ich ehrlich gesagt nicht so das Problem gehabt, weil...
Also ist ja jetzt, gut.
Ja, eigentlich, Medikament ist immer alles reibungslos durch mit den Anfragen, Kosten gut gesprochen. Ja, und dort, wo ich reduziert habe, das Pensum, das habe ich alles in der IV eingereicht, dass das deponiert ist, falls ich mal mehr müsste wieder... Ja, es ist einfach deponiert dort, aber... Sonst zum Glück positiv.
Aus Abschluss, Stefan, was willst du noch Betroffenen vom Sjögren-Syndrom mitgeben?
Ja, den Mut nicht aufgeben. Die eine schwerere Erkrankung haben, sind jetzt doch einige Firmen dran, neue Medikamente zu entwickeln. Und jetzt, dieses Jahr, wird die sogenannte Phase-3-Studie ausgelesen von einem hoffnungsvollen Medikament. Und ich sogar noch bei der Frühentwicklung dabei war. Und wenn die Studie positiv ist, oder, dann wird das Medikament mit größter Wahrscheinlichkeit dann auf den Markt kommen. Das kann natürlich immer noch ein Jahr, eineinhalb gehen. Aber das ist dann einmal ein Startschuss. Und es sind andere Firmen dran, Medikamente zu entwickeln. Und das ist ein grosser Unterschied zu früher, wo einfach nie etwas gelaufen ist. Oder? Und jetzt besteht die Chance, dass wir vielleicht in den nächsten 5 Jahren plötzlich 2 oder 3 Medikamente haben. Ja.
Daria, was möchtest du noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, es war also für mich mega wichtig, dass ich Leute gefunden habe, die mich verstehen und wo ich ein gutes Gefühl habe. Und wenn man das glaub, nicht hat, dass man halt dranbleibt und vielleicht noch eine zweite, dritte oder vierte Meinung holt, dass man einfach ja, ein gutes Gefühl hat. Und ja, bei uns war es mega erfreulich. Ich habe noch eine Schwangerschaft hinter mir, die sehr gut gelaufen ist. Und dass das auch möglich ist, trotz Autoimmunerkrankung.
Das ist «Rheuma persönlich», der Podcast von der Rheumaliga Schweiz. Stefan Gadola und Dario Aigner, danke vielmals, sind ihr da gewesen.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Unten in den Shownotes findet ihr noch den Link zu weiterführenden Informationen zum Sjögren-Syndrom, zum Beispiel auch zum Sjögren-Forum, wo es eben ganz viele Tipps noch dazu gibt, zum Beispiel zu Fachpersonen. Und den Link zu den anderen Episoden, vor allem persönlich, zum Beispiel auch zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Zeit mit Kleinkind mit Rheuma oder auch eine Episode zum Thema Fatigue, eben gerade weil das Sjögren-Syndrom häufig auch mit Fatigue Zusammenhang hat. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ich freue mich auch, wenn ihr die Episode jemandem weiterleitet, der das noch interessieren könnte. Und folgt doch dem Podcast, dann wisst ihr nämlich immer auch gerade, wenn es eine neue Episode gibt. Schaut gut zu euch und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheuma Liga Schweiz. Für ein starkes Leben mit Rheuma.